Der Bremer Wortbote.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren an den Endgeräten, hier ist der Bremer Wortbote. Und mein Name ist Rolf Dembinski. Ich bin Anästhesist, Intensiv- und Notfallmediziner und leite in Bremen die Klinik für Intensivmedizin, Notfallmedizin und Beatmungsentwöhnung an den Standorten Klinikum Bremen-Mitte und Klinikum Bremen-Ost. Als Vorsitzender des WIFIM, des Wissenschaftlichen Vereins zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin, bin ich heute selbst Gastgeber des Bremer Wortboten und darf Ihnen nicht ohne Stolz unseren heutigen Gast, Herrn Professor Burkhard Lachmann, vorstellen. Herzlich willkommen, Burkhard.
Sei gegrüßt aus Berlin.
Ja, toll, dass du dabei bist. Burkhard Lachmann, geboren am 5. Oktober 1942 in Templin, ist ein deutscher Pathophysiologe und Pionier auf dem Gebiet der experimentellen Anästhesie und Intensivmedizin. Er war Professor für experimentelle Anästhesiologie am Institut für Anästhesiologie des Erasmus Medical Centers in Rotterdam. Seit 2007 ist er dort emeritiert und arbeitete bis 2020 als Gastprofessor an der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Charité in Berlin. Er ist Spezialist für klinische Physiologie mit besonderem Bezug zu akuten Lungenerkrankungen bei Neugeborenen und Erwachsenen, der Surfactant-Ersatztherapie, der Lungenfunktion während der maschinellen Beatmung, der Optimierung der mechanischen Beatmung bei Patienten mit Atemnotsyndrom und der Xenon-Therapie. Professor Lachmann hat mehr als 500 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, darunter Übersichtsartikel und Buchkapitel, von denen die meisten verschiedene Aspekte der Pathophysiologie und Therapie in der Anästhesie, Intensivmedizin und Pneumologie behandeln. Im Laufe der Jahre war Lachmann Redner, etwa 450 eingeladene Vorträge, Seminarleiter und Vorsitzender bei wissenschaftlichen Kongressen und hat verschiedene wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten. Darüber hinaus ist er Ehrenmitglied verschiedener nationaler Gesellschaften. Lachmann promovierte und habilitierte sich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Außerdem erwarb er einen zusätzlichen Abschluss in medizinischer Wissenschaft am Karolinska-Institut in Stockholm. So, lieber Burkhard, stimmt das so grob, was Wikipedia da über dich schreibt?
Ja, das stimmt. Im Großen und Ganzen stimmt das. Besonders habe ich mich gefreut, dass die European Society of Critical Care Medicine einen Wissenschaftspreis, der meinen Namen trägt, den Professor Burkhard Lachmann Award for Experimental Research anlässlich ihrer Jahrestagung verleiht.
Na prima. Dann habe ich dich, glaube ich, so vorgestellt, wie es sich gehört. Ein Fachmann und Experte auf seinem Gebiet. Und wir wollen heute mit dir über deine Arbeit sprechen und über deine Sicht auf die Dinge, im Besonderen deine Sicht auf die Dinge bezüglich der Beatmung, der maschinellen Beatmungseinstellung. Da haben wir vorher darüber gesprochen, das wäre unser Ziel heute. Einverstanden?
Wunderbar.
Super. Ich selbst durfte Herrn Professor Lachmann persönlich im Jahr 1998 im Rahmen eines Studientreffens in Großdölln in der Schorfheide kennenlernen. Ich selbst hatte damals gerade eine Assistenzarztstelle in der Anästhesiologie angetreten und sammelte erste Erfahrungen in der Forschung. War also nur staunender Beobachter dieses Meetings. Damals ging es um die partielle Flüssigkeitsbeatmung mit Perfluorcarbon beim akuten Lungenversagen, dem ARDS. Burkhard, daran erinnerst du dich bestimmt auch noch, oder?
Ja, aber der Beginn der partiellen Flüssigkeitsbeatmung startete bei uns schon in Rotterdam 1990. Und zwar gibt es da eine schöne Geschichte. Mein Vorgänger in Rotterdam war Simon Faithfull und der beschäftigte sich mit den Fluorcarbonen als Sauerstoffträger, als Erythrozytenersatz. Und ich hatte ihn dann mal gefragt, ob er mir mal dieses Material geben könnte, weil ich es mal in die Lunge kippen wollte und sehen, was dann mit den Tieren passiert. Und er gab mir diese Emulsion aus Fluorcarbonen und Phospholipiden. Und wir gaben es dann Kaninchen, anästhesierten Tieren. Und die waren so schnell tot, wie ich mir das überhaupt nicht hätte vorstellen können. Also warum die so schnell gestorben sind, hatten wir keine Idee. Dann aber fragte ich ihn, ob er mir diese Reinsubstanz geben könnte. und die gab er mir. Und dann haben wir diese wunderschönen Arbeiten in den darauffolgenden Jahren publiziert. 92, 93 kamen ja diese ganzen Fluorocarbon-Paper von uns raus. Die Zeitschriften schrieben mich an, ob wir noch irgendwelche Ergebnisse hätten, die sie publizieren konnten. Also es war ein ganz heißes Thema. Jeder wollte es publizieren. Und als wir dann uns in Großdölln trafen, lieber Rolf, war das schon in der Phase, wo es um klinische Anwendungen ging. Und da war eine große Diskussion, ob man Fluorocarbone im ADS geben sollte oder nicht. Und wir hatten damals schon Ergebnisse von Pneumonien, Viruspneumonien. Und da haben wir gesehen, dass da die Fluorocarbone den Gasaustausch eher schlechter machten und nicht verbesserten. Und da sagten wir dann der Firma schon, bei Pneumonien, konsolidierten Pneumonien, wirkt es nicht, macht es nicht. Und dann haben sie uns aber nicht erlaubt, diese Ergebnisse zu publizieren. Und was dann in der klinischen Studie auch rauskam, was wir postuliert hatten, es kam keine Gasaustauschverbesserungen bei den Patienten zustande, die jetzt an einer Pneumonie, Virus- oder Bakterienpneumonie litten. Und in der Phase haben wir uns in Berlin in dem Trainings- und Forschungszentrum, was ich damals Ende der oder Anfang der 90er Jahre aufgebaut und gegründet hatte, getroffen.
Ja. Naja, das war das erste Mal, dass ich in Großdölln war. Ich bin ja später nochmal öfter da gewesen. Aber das erste Mal war für mich ganz faszinierend, euch da alle zu sehen. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung und mir war schon bewusst, dass die Endstrecke einer langen Forschungsarbeit war, diese klinische Studie. Vielleicht kannst du noch mal für die Hörer sagen, man hat ja auch unterschieden zwischen Partial Liquid Ventilation, Total Liquid Ventilation. Es gab ein paar verschiedene Substanzen, die da benutzt wurden. Am Ende ist die Flüssigkeit ja, klingt ja wie eine Zauberflüssigkeit, aber es ist ja letztlich gar nicht chemisch gar nicht was Besonderes, ne? Aber vielleicht kannst du noch mal kurz für die Zuhörer erklären, was für dich die wesentlichen Effekte der Flüssigkeitsbeatmung waren, die dann eben doch beim ADS zu einer Verbesserung des Gasaustausches hätten beitragen können.
Ja, also wir hatten, als wir damit anfingen, bei den Tieren, die an einem Atemnotsyndrom litten, durch Surfektenauswaschung, haben wir diese Fluorocarbone, die eine sehr große Menge an Sauerstoff lösen. Also sie lösen fast so viel wie Blut, ein Hämoglobingehalt von 10, 12 Gramm binden kann. Und damit sind sie natürlich ein idealer Träger als Blutersatzstoff. Und wir haben es als in diesen atelektatischen Lungen dosisabhängig die Lungen gefüllt. Und damit haben wir mit der Zunahme der Applikation von Fluorocarbon kam es auch zu einer Verbesserung, zu einer signifikanten und stufenweise Verbesserung des Gasaustausches. Und als wir das dann nachweisen konnten, war die nächste Frage, sind diese Effekte längere Zeit, halten sie längere Zeit an, weil es ja Flüssigkeiten sind, die einen niedrigen Dampfdruck haben, die verdunsten also. Und wir konnten also in einer anderen Arbeit dann zeigen, die wir in Anesthesiology publiziert hatten, dass die Tiere auf jeden Fall für 3 bis 4 Stunden signifikant damit beatmet werden konnten. Und die nächsten Arbeiten, die wir dann durchgeführt hatten, beliefen sich auch auf die Dauer und morphologische Veränderungen und so weiter und so weiter. Also wenn die Tiere eine Gasaustauschstörung hatten, die aufgrund einer Permeabilitätsstörung sich ergab, also nur durch ein leichtes oder bis mittelstarkes Ödem die Ursache für die Gasaustauschstörung war, dann wirkten sie sehr gut. Wenn es aber konsolidierte Bereiche waren, dann hatten sie keinen großen Effekt, weil dann die Diffusionsstrecke einfach zu groß war.
Ja, ich weiß, dass damals auch diskutiert wurde, Rekrutierung, dass die Perfluorkarbone sind ja schwer, ne? Also die Frage war Rekrutierung von Atelektasen, die Frage war Auswaschung von Sekret. Man sah ja dann, wenn man das applizierte, auch bei Tieren, dass das Sekret so nach oben schäumte, ne? Also dass die Lungen freigeputzt wurden sozusagen. Was hältst du von diesen Effekten?
Ja, das war der Idee sind wir auch gefolgt, dass wir sagten, lassen sich die Fluorkarbone dazu benutzen, dass sie atelektatische Bereiche, die ziemlich verklebt sind, aufgrund ihrer Schwere und als Rekrutierungsmittel benutzen. Und im Prinzip ging das. Und es ging sogar auch mit einem Fluorkarbondampf, wo wir also einen Dampf mit Fluorkarbon in die Lunge hinein beatmet haben und danach dann Surfactant aufgefüllt haben. Und mit dem Fluorkarbon wollten wir die Lungen also aufmachen. Und dann war natürlich das Problem, die Fluorkarbone haben eine konstante Oberflächenspannung, die wiederum so hoch war, dass man wenigstens Piepwerte von 10 bis 12 Zentimetern anwenden musste. Das heißt, wenn die Fluorkarbonkonzentration abnahm oder kein Dampf mehr in der Lunge war, musste automatisch der Piep nachgeregelt werden. Und das war also ziemlich kompliziert und machte sich dann auch in ersten klinischen Untersuchungen, zeigte sich das als ziemlich schwierig heraus, das zu balancieren, immer den Punkt abzupassen, wo auf der einen Seite noch Fluorkarbone sind, dann brauchte der Piep nicht hochgedreht werden, aber wo er schon weg war, wo der Dampf weg war, da musste er wieder hochgedreht werden, aber es gibt nur einen Bereich, also war alles nie komplett in diesen Untersuchungen mit den Carbonen, Fluorkarbonen, wo wir die Fluorkarbone als Dampf benutzt hatten. Das war also keine optimale Lösung und damit haben wir sie auch nicht mehr weiter verfolgt. Und ich glaube, das ganze Problem der Fluorkarbone ist inzwischen auch gestorben. Es wird weiterhin gearbeitet, insbesondere von den ganzen Armeen, als Blutersatzstoffe die Fluorkarbone weiterzuentwickeln. Da gibt es aber nach wie vor dieses Problem der Suspendierbarkeit. Sie sind eben nicht löslich und nicht suspendierbar in normalen Flüssigkeiten. Man musste also Lipide nehmen und die Lipide haben dann wieder ihren Nachteil, der bekannt ist. Und damit ist das Ganze also noch, wie gesagt, in kontinuierlicher Entwicklung. Die Fortschritte in den letzten 20 Jahren waren nicht sehr groß. Also ich glaube, für die tägliche Praxis werden die Fluorkarbone keine Bedeutung haben.
Ja, damit nimmst du das Studienergebnis schon vorweg. Ne? Die Studie oder das Treffen damals in Großdölln war ja ein Initiierungstreffen für die Multicenter-Studie. Und die Ergebnisse waren eben am Ende enttäuschend und haben nicht das erbracht, was wir uns alle erhofft hatten, was du dir wahrscheinlich vor allem erhofft hast. Aber die Idee ist natürlich nach wie vor faszinierend. Für den Nichtmediziner bleibt die Idee, dass jemand ein Lebewesen in eine Flüssigkeit eingetaucht, nicht erstickt. Und das ist natürlich jetzt medizinisch wenig zu sagen, aber ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich habe mal eine Verfilmung von einem Dan Brown-Roman gesehen und ich weiß nicht, ob du das weißt. Da gibt es eine Szene, wo genau das ausgespielt wird, wo dann der Protagonist in dem Film in so eine Kiste gepackt wird. Da ist nur Flüssigkeit drin und er meint, er stirbt, aber wahrscheinlich war die Kiste voll Perfluorkarbon. Naja, aber wie gesagt, faszinierende Idee, am Ende aber in der Studie nicht erfolgreich und seitdem spielt es klinisch keine Rolle mehr, richtig?
Berühmt sind ja auch die Bilder gewesen von Clark und Cullen, die eine Maus in diesen Fluorkarbonbehälter reingehangen haben, am Schwanz angebunden und die konnten dann also atmen. Dadurch, dass die Viskosität so groß ist von dem Material, war die Atemfrequenz natürlich sehr, sehr gering, aber die Mäuse haben überlebt, die ganze Prozedur. Also das waren diese beeindruckenden Bilder, die jeder immer gerne gezeigt hat und jeder auch versucht hat, das nachzumachen.
Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch im Rahmen dieses Treffens in Großdölln zwischen dir und meinem damaligen Oberarzt, Herrn Kuhlen. Und ihr habt dabei über Rekrutierungsmanöver gestritten. Ich erinnere mich noch ganz gut. Ehrlich gesagt war das abends an der Bar. Wir kamen gerade alle an und du standest mit Ralf Kuhlen an der Bar und es gab eine energische Diskussion für und wider Rekrutierungsmanöver. Wenn man den Namen Lachmann hört, dann denkt man automatisch immer an Rekrutierungsmanöver. Macht es dir eigentlich was aus, dass dein Name bei vielen Intensivmedizinern vor allem als erstes mit dem sogenannten Lachmann-Manöver verbunden ist?
Also die letzte Frage gleich zu beantworten, nein. Ich bin stolz darauf, dass es mit meinem Namen verbunden ist. Und ich bin stolz darauf, dass ich der Idee treu geblieben bin, dass eine Lunge geöffnet sein soll, mit Luft gefüllt sein soll und während des gesamten Atemzykluses auch immer offen bleiben soll. Ich kann nicht verstehen, warum es Kollegen gibt, die sagen, na, so ein paar Atelektasen machen ja nichts. Der liebe Gott hat uns geschaffen mit einer offenen Lunge. Und wenn wir jetzt atmen, machen wir alle, auch wenn wir stehen, holen wir nach 5 bis 10 Minuten, machen wir einen tiefen Atemzug. Wenn wir liegen, denn auf der rechten Seite, dann drehen wir uns nach 10, 15 Minuten auf die linke Seite. Wenn wir auf dem Bauch liegen, drehen wir uns auf den Rücken. Das heißt, wenn im Gehirn nicht genügend Dehnungsreize ankommen, drehen wir uns und rekrutieren unsere kollabierten Bereiche wieder neu, sodass die wieder offen sind. Und dann kam auch noch hinzu, ich habe ein halbes Jahr, als ich mit der Facharztausbildung anfing, Lungenchirurgie betrieben, also als Assistent da mitgemacht. Und da war mir klar geworden, dass die Lungen, die dann gequetscht wurden während der OP, anschließend, bevor der Thorax wieder zugemacht wurde, immer wieder gebläht wurden. Und dieses Blähmanöver, das war ziemlich brutal, weil die Kollegen, das war damals Anfang der 70er Jahre, die Patienten mit einem Ballon beatmeten und teilweise Drucke von 60 bis 80 bis 100 Zentimeter Wassersäule anwandten, um die ganzen während der OP entstandenen Atelektasen wieder aufzumachen.
Ich habe vorhin, natürlich kann ich mir vorstellen, dass man stolz darauf ist, wenn ein Manöver nach einem benannt ist. Ich habe das gefragt, weil du natürlich noch viele andere Dinge gemacht hast, wissenschaftlich. Aber letztlich ist natürlich das Erste, was wahrscheinlich allen einfällt, das berühmte Lachmann-Manöver. Ich habe das damals noch gar nicht so gewusst, aber später habe ich verstanden, dass die Initialzündung für diese Diskussion auf einer Veröffentlichung von dir beruht, aus dem Jahr 1992. Und der Titel ist Open Up the Lung and Keep the Lung Open. Das hast du damals gefordert. Du hast gerade schon angefangen, ich habe dich kurz unterbrochen. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ist denn das Lachmann-Manöver?
Das Lachmann-Manöver besteht aus 4 Schritten. Erstens die Lunge öffnen. Zweitens die Lunge offen halten. Drittens die Aufrechterhaltung eines optimalen Gasaustausches mit der kleinstmöglichen Druckamplitude zur Minimierung von Scherkräften. Viertens, bei geringstmöglichen Atemwegsmitteldruck zur Vermeidung hämodynamischer Komplikationen. Das Öffnen der Lunge erfolgt durch Anwendungen hoher Inspirationsdrucke. Solange die Gasaustauschfunktion der Lunge sich verbessert durch Anwendung höherer Drucke, ist die Lunge noch nicht weit geöffnet. Erst wenn durch Anwendung weiterer höherer Inspirationsdruck, Austauschfunktion sich nicht mehr verbessert, ist die Lunge voll rekrutiert. Sämtliche Rekrutierungsmanöver sollen und dürfen nur maximal 3 bis 4 Atemzüge umfassen. Das heißt, dass kein Rekrutierungsmanöver länger als 8 bis 10 Sekunden dauern sollte. Die Lunge wird offen gehalten durch Anwendung eines endexpiratorischen Druckes, der so hoch ist, dass auch die steifesten Bereiche in der Lunge keine Chance haben zu kollabieren. Am besten wird dieses Ziel erreicht durch Anwendung eines intrinsischen Pieps. Der garantiert, dass die folgende Inspiration bereits beginnt, wenn der expiratorische Fluss noch nicht beendet ist. Der Vorteil dieser Einstellung besteht darin, dass eine kleinere Beatmungsdruckamplitude resultiert, somit auch geringere Scherkräfte auftreten und es zu einer erhöhten CO2-Ausscheidung kommt. Voraussetzung dieser Beatmungseinstellung ist natürlich eine druckkontrollierte, zeitgesteuerte Beatmung. Die Minimierung der Druckamplitude sollte erfolgen durch Erhöhung der Beatmungsfrequenz, um eine suffiziente CO2-Ausscheidung zu gewährleisten. Zur Vermeidung einer Hyperventilation bei stabilen kardiozirkulatorischen Parametern sollte der statische Piep oder die Beatmungsfrequenz erhöht werden. Man sollte nicht vergessen, dass eine leichte Alkalose positiv ionotrop ist und deshalb eine respiratorische Alkalose zulassen. Die Minimierung des Atemwegsmitteldruckes ergibt sich aus der Notwendigkeit, die beatmungsbedingten kardiozirkulatorischen Beeinträchtigungen so klein wie möglich zu halten. Im konkreten Fall schließt sich die Suche nach dem geringsten Inspirationsdruck und dem geringsten Piepwert an, durch Austesten verringerter inspiratorischer und expiratorischer Drucke auf die Gasaustauschfunktion. Der Atemwegsmitteldruck wird bestimmt durch die Suche nach der optimalen CO2-Produktion in Abhängigkeit von der Beatmungsfrequenz. Das Ziel des Lachmann-Manövers ist immer die Beatmung mit einer FiO2 von unter 0,3 bzw. 0,4 bei Beatmungsdruckamplituden von maximal 8 bis 12 cm Wassersäule. Bei allen Rekrutierungen ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu substituieren und oder Katecholamine zur Kreislaufstabilisierung zu geben. Als einfacher Parameter zur Beantwortung der Frage, ob ein suffizienter Piep vorliegt, kann das Vorliegen des Entfaltungsknistern mit dem Stethoskop evaluiert werden.
Ja, Burkhard, du sagst, das Rekrutierungsmanöver darf nicht zu lang sein. Ich kenne das 40-40-Manöver. Du hast jetzt über die Dauer gesprochen. 40 wären die 40 Sekunden, 40 wäre der Atemwegsdruck. Wie würdest du das jetzt klinisch empfehlen, dem jungen Kollegen, der es noch nie gemacht hat?
Würde ich absolut nicht empfehlen, weil es genügend Lungen gibt, die 50, 60 oder 70 Zentimeter brauchen. Wir hatten mal ein Kind in Rotterdam, wo wir 90 Zentimeter Wassersäule angewandt haben und das nach dem Rekrutieren dann mit einem Druck von 35 beatmet werden konnte. Also man muss eine Online-Blutgasanalyse machen, die gibt es leider nicht mehr. Aber wenn man mit der Sättigung als Funktionsparameter arbeitet, kann man das auch sehr schön titrieren. Man soll die Drucke so lange erhöhen, solange der Gasaustausch sich verbessert. Wenn der Gasaustausch, die Sättigung oder PaO2 trotz Druckerhöhung sich nicht mehr verbessert, dann hat man alles in dieser Lunge rekrutiert, was rekrutierbar war.
Du hast schon die hermodynamischen Konsequenzen angesprochen, die ja Grund waren für die schlechten Ergebnisse in der letzten großen Studie, wo ganz viele reanimiert werden mussten, weil einfach die Drücke zu hoch und zu lange waren. Jetzt sagst du, kürzere Zeit wäre dann für die Hermodynamik besser. Jetzt sagen Kritiker ja, dass die Applikation eines hohen Beatmungsdrucks kolaptische Atelektasen eröffnen kann. Aber im Bereich konsolidierter Atelektasen ist einerseits nicht zu einer Rekrutierung kommt, aber angrenzende Areale durch Scherkräfte geschädigt werden. Meine Frage, was spricht daher gegen eine Rekrutierung mit schrittweiser Anpassung des Pieps ohne ein einzelnes Manöver?
Lieber Rolf, du hast gerade gesagt, was spricht gegen eine Rekrutierung durch schrittweise Anpassung des Pieps ohne Rekrutierungsmanöver? Tatsache ist, dass die Lunge nur während der Inspiration rekrutiert wird und der Piep nur dazu da ist, in der Expiration die Lunge offen zu halten. Grundsätzlich treten Scherkräfte immer an den Grenzflächen auf, wo es kollabierte und nicht kollabierte Alveolen gibt. Das ist egal, ob die jetzt konsolidiert sind oder aus welchen Gründen die jetzt zusammengefallen sind sei dahingestellt, sobald eine Alveole sich nicht mitdehnt, mit in der Inspiration mit der anderen, treten diese Scherkräfte auf, die, man soll es nie vergessen, dass diese Scherkräfte das 4- bis 5-fache des Wertes betragen, der notwendig ist, um die Alveole zu ventilieren. Also ein normaler inspiratorischer Beatmungsdruck, der jetzt eine Druckamplitude meinetwegen von 10, 12 Zentimetern hat, sind die resultierenden Scherkräfte 4 bis 5-mal, also 40 bis 50 Zentimeter hoch. Und dann darf man nicht vergessen, dass unsere alveolokapillare Membran ist nur ein Hundertstel eines Haares. Das heißt, unsere alveolokapillare Membran ist ungefähr nur 0,3 Mikrometer dick. Und wenn man sich da vorstellt, dass da Drucke wirken, dran ziehen, von 40, 50, 60, 70 Zentimeter Wassersäule, ist eigentlich erstaunlich, dass unsere Lunge nicht viel häufiger zerreißt. Und dann gibt es ja noch, wir haben ja dieses...
Ja, da, Burkhard, nur ganz kurz zwischendurch. Ich versuche den Unterschied zwischen kolaptisch und konsolidiert nicht zu machen, weil die Scherkräfte möglicherweise nicht primär dieselben sind, sondern weil der Erfolg ja möglicherweise ein anderer ist. Ein Rekrutierungsmanöver bei einer kolaptischen Atelektase ist dann wahrscheinlich ja erfolgreich. Bei der Atelektase, die länger besteht, die konsolidiert ist, die man nicht aufkriegt, hat man möglicherweise keinen Erfolg bei der Rekrutierung, hat aber trotzdem die Scherkräfte. Man hat also nichts gewonnen, aber trotzdem hohe Scherkräfte produziert. Das ist der Grund, warum ich immer mir diese zwei Arten von Atelektasen vorstelle. Ist das falsch?
Ja, aber das hat doch aber keinerlei Bedeutung. Wenn du jetzt diese konsolidierte Atelektase hast und sie nicht beatmest, sie nicht belüftet bekommst, dann ist sie ja wieder weiterhin von Gewebe umgeben, das belüftet ist. Also diese Scherkräfte treten immer auf.
Aber wenn ich da noch ein Rekrutierungsmanöver oben drauf mache, sind die Scherkräfte doch größer.
Ja, aber das sind für 2, 3 Atemzüge. Mhm. Und da gibt es inzwischen wunderbare Literatur, die nachweisen, die Scherkräfte, die auftreten während der Inspiration, führen zu schnelleren Heilungsprozessen im Vergleich zu den Lungen, die während der Expiration immer kollabieren und mit jeder Inspiration wieder aufgemacht werden müssen. Und dann haben wir ja auch, was ganz wichtig ist, dass wir sagen, die Lunge muss aufgemacht werden und aufgehalten werden. Und diese Drucke, die da notwendig sind, sind für jeden Patienten unterschiedlich. Und dann muss das weitere Ziel sein, diese Druckamplituden, die dann während der Beatmung auftreten, sollen so klein wie möglich sein. Also wir sind in der Lage gewesen, ARDS-Patienten mit Druckamplituden von 7 bis 8 Zentimetern suffizient zu beatmen. Und das ist ganz wichtig, wenn du es schaffst, die Druckamplituden klein zu halten, dann sind die Scherkräfte natürlich wieder dramatisch viel kleiner. Und dann ist noch ganz wichtig, dass du die Lungen so titrieren musst, dass du sie mit dem geringstmöglichen Atemwegsmitteldruck beatmen kannst. Also sie müssen aufbleiben, aber nicht unnötig höhere Mitteldrucke angewandt werden, die dann wieder zu hämodynamischen Komplikationen führen. Und das muss immer berücksichtigt werden. Und das muss für jeden einzelnen Patienten austitriert werden. Und die Lungen verändern sich unglaublich schnell, wenn sie richtig beatmet werden, wenn sie richtig ventiliert werden, wären Lungen eigentlich nur besser. Und deshalb habe ich schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, das Atemnotsyndrom ist vielleicht vielmehr eine Folge unserer nicht optimalen Beatmungstherapie als das Fortschreiten der zugrunde liegenden Erkrankung, die zur Beatmung führte.
Die Maximierung dieser Idee der Minimierung der Amplitude ist ja die Hochfrequenz-Oszillationsventilation, richtig?
Ja, aber da haben wir auch festgestellt, da gibt es einen Kunstfehler. Wenn wenn du mit Hochfrequenz beatmest, gibt es so einen sogenannten Bernoulli-Effekt, der den Druck, einen negativen Druck erzeugt. Und dieser negative Druck wird vom Drucksensor dann gemittelt und dadurch kommt ein kleinerer Mitteldruck raus. Wenn du diese Drucke in der Lunge mit Tippkathedern, Pressure Transducern aus der Kardiologie bestimmst und misst, dann siehst du, dass diese negativen Drucke auftreten. Und dadurch kommt jetzt als das Gesamtergebnis ein niedriger Mittelwert raus. Wir haben also wirklich zeigen können, ob du mit Hochfrequenz beatmest oder mit konventioneller druckkontrollierter Beatmung, du brauchst ungefähr wenigstens 4 bis 5 Zentimeter Druckdifferenz, um eine Lunge normal zu ventilieren, also um einen suffizienten CO2-Austausch zu erhalten.
Jetzt muss man ja fairerweise sagen, und ich habe dich auf die Frage vorbereitet und du hast auch eine Antwort darauf, dass in den aktuellen Leitlinien regelhafte Rekrutierungsmanöver nicht empfohlen werden. Und auch die Hochfrequenz-Oszillationsventilation war in den Studien ja nicht so erfolgreich, als dass man sie noch empfiehlt. Ist das alles ein Problem der Einstellung und des Protokolls in diesen Studien oder sind es die Kolleginnen und Kollegen am Patientenbett, die es nicht richtig gemacht haben? Oder wo siehst du den wichtigsten Grund dafür?
Also einen großen, großen Grund für die nicht erfolgreichen Therapiestudien beim ARDS sehe ich, dass die Handlungsweise über die Zeit, was mit den Patienten passiert. Sie werden dekonnektiert, sie werden abgesaugt, sie werden gebläht. Also unglaublich viele unkontrollierte, nicht registrierte Manöver werden an diesen Lungen durchgeführt und keiner weiß, welche Bedeutung die haben. Wir haben, und da bin ich ein bisschen traurig, dass diese Ergebnisse keine Registrierung erfahren oder keine Bedeutung erfahren. Wir konnten nämlich zeigen, dass wir bei Tieren, die mit einem Druck von 45 cm Wassersäule und Piep von 10 cm beatmet wurden, keinerlei Purine auftraten. Warum wir zu den Purinen kamen, lag einfach daran, ich bin mal mit meinem Kardiologen, das war mein Nachbar, im Fahrstuhl in die 24. Etage gefahren und da fragte ich ihn, Piet, habt ihr nicht so einen Parameter für die Lunge, wie ihr als Kardiologen fürs Troponin habt? Also ihr habt einen schönen, wenn Herzinfarkt ist, geht Troponin hoch und damit wisst ihr, es ist Herzinfarkt. Gibt es sowas nicht für die Lunge? Und da sagt er, nehmt doch die Purine. Und wenn die Purinkonzentration höher ist, als sie im Plasma vorhanden ist, dann sagt er, können die nur aus kaputten Lungenzellen kommen. Ganz einfaches Konzept. Und da haben wir beobachtet, dass bei den Tieren, die ohne Piep beatmet wurden, nach sechs Minuten bereits die 20-fache Menge an Purinen in den Lungen nachweisbar waren im Vergleich zu den Kontrollen, die mit dem Piep von 10 beatmet wurden. Und das zeigt uns auf der anderen Seite auch wieder, es sind nicht die Spitzendrucke, die die Lungen kaputt machen. Es sind die resultierenden Scherkräfte, die auftreten, wenn die Lunge zusammenfällt.
Also ich glaube, den Effekt und die Sinnhaftigkeit des Pieps, da sind sich alle Intensivmediziner einig, den endexpiratorischen Kollaps zu verhindern, das ist, glaube ich, unstrittig. Die Frage ist immer, inwieweit man den inspiratorischen Druck anhebt, um auch jeden Bereich zu rekrutieren, der zu rekrutieren ist. Wenn ich dein Konzept richtig verstehe, wäre APAV, also ein kontinuierlich hoher Druck mit kurzem Release, dein Favorite-Beatmungstyp beim ARDS?
Ja, wir haben also sehr früh unsere Beatmungsversuche auch am offenen Thorax gemacht. Und da haben wir gesehen, wie die Lunge sich verhalten bei den verschiedenen Beatmungsmustern. Und dieses Airway Pressure Release Beatmung wurde ja von uns als erstes eingeführt als druckkontrolliert zeitgesteuerte Inverse Ratio Beatmung. Und da ist das ganz wichtig, wir mögen Autopiep. Wir mögen einen intrinsischen Piep. Das haben die meisten Anästhesisten nicht verstanden, weil sie immer volumenkontrolliert gedacht haben. Und wenn du volumenkontrolliert beatmest mit einem intrinsischen Piep, schaukelt sich das natürlich hoch und irgendwann platzt die Lunge weg. Wenn du aber druckkontrolliert beatmest, dein oberes Druckniveau auf 25 setzt, ist das Maximum, was passieren kann, dass dein intrinsischer Piep dem Plateaudruck entspricht. Und dann würdest du keine Ventilation mehr haben, dann hättest du nur noch eine apnoeische Oxygenierung. Und wenn du dieses Konzept verfolgst, dass du den Flow, den exploratorischen Flow unterbrichst, wenn die Exploration noch nicht zu Ende ist. Das heißt, du verhinderst dadurch, dass auch die steifesten Bereiche kollabieren können. Und damit hältst du die offen und es gelingt dir dadurch mit einer geringen Druckamplitude von 5, 6, 7 Zentimetern Wassersäule eine suffiziente CO2-Ausscheidung zu erhalten. Und ich habe mal unsere Ergebnisse, die wir in den 70er Jahren erhalten haben, mit den Ergebnissen von Amato, von seinen Patienten übereinander gelegt. Und da kam wirklich raus, unsere Druckamplitude war noch kleiner als die bei Amato. Amato hatte damals ungefähr so 8 bis 10 Zentimeter und wir hatten so 7 bis 9 Zentimeter Druckamplitude bei normalen CO2-Werten. Das Wichtigste ist, was auch in der Anästhesie vergessen wurde, dass die Frequenz hochgedreht wird. Und die Frequenz, man muss den alveolaren Gasaustausch gewährleisten durch eine Frequenzerhöhung. Und da gibt es jetzt natürlich eine Reihe von Arbeiten, die nachweisen, dass eine Frequenzerhöhung schlecht für die Lungen ist. Aber die ist nur dann schlecht, wenn ich mit großen Volumina beatme. Wenn ich mit großen Volumina beatme, führe ich zum Ausquetschen des Surfaktantfilms und damit kommt es zu einer Verminderung des Surfaktantgehaltes an der Alveolaroberfläche. Surfaktant wird ausgewaschen und damit werden die Lungen steif und dann kommen die ganzen negativen Effekte einer Surfaktantdefizitlunge heraus. Wenn man aber mit kleinem Volumina beatmet, wir haben also 4, 5, 6 Milliliter, dann passieren diese Ausquetschmechanismen nicht.
Du sprichst jetzt gerade die Mechanical Power an, wenn ich dich richtig verstehe, ne? Und den Zusammenhang zwischen Atemfrequenz und Lungenschädigung. Und ich glaube schon, dass man der Formel gut entnehmen kann, wie du sagst, je protektiver der Beatmungszug, desto weniger schädlich ist auch die Frequenz dabei, ne? Weil sich das multipliziert, richtig?
Ich hatte übrigens vorgeschlagen, einige deutsche Beatmungsgerätehersteller zu motivieren, Kurse zu sponsern, wo die Kollegen, die jetzt die Richtlinien geschrieben haben, am Tierexperiment unter experimentellen Bedingungen mal das durchführen, was sie in den Leitlinien geschrieben haben. Und dann werde ich dabei sein. Und da werde ich Ihnen immer noch zeigen können, dass es immer noch eine Einstellung gibt, wo die Druckvolumina kleiner sind, der Mitteldruck kleiner ist und so weiter und so weiter. Und dass Sie das mal selbst erleben können und das Ihren Kollegen zeigen können und so weiter. Bisher habe ich aber von der deutschen Industrie keine Antwort bekommen, ob sie diesen Kurse sponsern wollen oder nicht.
Ein Beatmungswettbewerb, wenn ich es richtig verstehe. Ein toller Gedanke, Burkhard.
Ich habe ein Büchlein gerade publiziert. Da haben wir so einen Kurs in Japan gemacht. Da gibt es eine Tabelle auch drin, wo praktisch derjenige, der Sieger war, der bei einem PaO2 mit 100% beatmet, PO2 von über 500 hatte. CO2 sollte zwischen 25 und 45 liegen. Und wer dann den kleinste Druckamplitude hat, war dann der Sieger.
Burkhard, neben diesen Rekrutierungsfragen, Einstellung der Beatmung und der Flüssigkeitsbeatmung, die wir kurz angesprochen haben, und vielen anderen Themen hast du dich ja auch intensiv mit der Surfaktantherapie beschäftigt. Beim Erwachsenen ADS. Und das Konzept, den krankheitsbedingten Mangel an wirksamem Surfaktant einfach zu ersetzen, war ja überzeugend. Auch hier ist die Studienlage ja nicht so, dass diese Therapie heute noch empfohlen wird. Das heißt, die Studienergebnisse waren nicht erfolgreich. Woran hat es hier gelegen?
Also ich habe ein eigenes Surfactant selbst entwickelt. Wir hatten in Oldenburg eine kleine Firma, die das Surfactant produzierte. Wir haben unser Surfactant in einer Phase-2-Studie bei 44 Patienten eingesetzt. Diese Studie fand statt in 3 Ländern, in 7 Kliniken, die alle Erfahrung mit der Behandlung des ARDS hatten. Die Mortalität in der Surfactant behandelten Gruppe betrug 9%. Die in der Kontrollgruppe war 44%. Die Mortalität mit dem gleichen Surfactant in einer Phase-3-Studie zeigte bei über 400 behandelten Patienten keinerlei positiven Effekt in der Surfactant-Gruppe. Die Ursachen für diesen negativen Effekt sind unter anderem in den Einschlusskriterien der Studie sowie in ihrer Durchführung zu suchen. Und ich glaube auch, was wichtig ist, dass für alle kommenden Beatmungsstudien oder Therapiestudien es unbedingt notwendig ist, den Druck an der Katheterspitze vom Tubus zu messen, dass man weiß, was mit dem Patient über die Zeit passierte. Bedenken, dass nach 6 Minuten die Lunge schon dramatisch zerstört war bei Tieren. Und das muss jetzt nochmal bei anderen Tieren und im Patienten evaluiert werden, aber da hätte man einen wunderbaren Parameter, der nachweisen könnte und einem zeigen könnte, welche Piep man jetzt wirklich einstellen sollte, um das zu verhindern.
Das klingt ja so, als ob man bei vielen Studien hätte gewinnen können, wenn man es richtig gemacht hätte. Es ist natürlich aus meiner Sicht, korrigiere mich, auch immer notwendig, Studienprotokolle zu finden, die auch in der klinischen Praxis von allen durchführbar sind. Was nützt es, wenn wir Therapieoptionen bei 50 Spezialisten in der Welt vernünftig durchführen können und der Rest der Welt das alles falsch macht? Ist das eine Frage der Schulung oder müssen Intensivmediziner noch anders ausgebildet werden oder ist es wirklich nur ein Problem der Protokolle? Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich sagen will. Wenn das Protokoll ausgefeilt ist und Experten, absolute Top-Experten mit den neuen Verfahren arbeiten, dann ist das dann vielleicht erfolgreich, aber bis sich so etwas dann in der Masse in gleicher Qualität durchführen lässt, wird es ja ewig dauern. Müssen die Verfahren nicht auch mit einfacheren Mitteln erfolgreich sein, damit sie in der Welt verkauft werden können, sozusagen?
Ja, aber bitte denke daran, dass ich gesagt habe, wir hatten eine Phase-2-Studie, wo unsere Mortalität 9% in der Surfactant-Gruppe war und 44% in der Kontrollgruppe. Genau entsprechend, wie die Daten sind. Das heißt, das Surfactant-Prinzip ist da und es kann nicht verleugnet werden und ohne Surfactant könnten wir nicht atmen. Und dass es funktioniert, sehen wir ja auch in der Neugeborenenbehandlung. Alle unreifen Frühchen unter der 28. Schwangerschaftswoche bekommen heute automatisch Surfactant. Und inzwischen ist es gelungen, Surfactant auch zu vernebeln. Wir arbeiten, seitdem ich mich mit Surfactant beschäftige. Ich habe 1972 meine erste Aerosol-Surfactant-Arbeit gehabt. Und das ging durch das Aerosol komplett kaputt. Es war kein Surfactant mehr. Und jetzt ist es uns aber gelungen und ein paar anderen Kollegen auch, Surfactant zu vernebeln. Das heißt, wir haben jetzt in der Zukunft die Möglichkeit, es früher zu geben, es irgendwo auch zu platzieren, dass es angereichert ist und nur in der Phase gegeben wird, wo also der Gasstrom auch in die Alveolen erreicht und dass also nicht viel Surfactant wieder exploratorisch ausgeschieden wird und weggeworfen wird im Prinzip. Auch aus der Sicht glaube ich, dass zukünftige Studien, wenn wir früher anfangen, mit Surfactant zu behandeln, in der Kombination mit optimalen Beatmungseinstellungen, dass wir dann eine sichere Verminderung der Mortalität, die jetzt ja immer noch fast 50% ist und sich in den letzten 50, 60 Jahren nicht geändert hat, wirklich vermindern können.
Ein Problem bei der Untersuchung von Therapieoptionen war ja auch immer, dass das ADS ein Syndrom und keine Krankheitsentität ist. Heute glauben ja viele Wissenschaftler, dass die Heterogenität der Ausbildung des ADS eine wichtige Ursache für das Scheitern vieler Therapieansätze war. Glaubst du, dass die Phänotypisierung des ADS neue Behandlungskonzepte eröffnet?
Nein. Ich erinnere mich noch, als der erste Antikörper gegen das TNF-Alpha kam. Da spekulierten alle Leute, jetzt ist das ADS-Problem gelöst. Jetzt haben wir es. Und nach dem TNF-Alpha kamen so viele andere Produkte, Komponenten, die alle nicht geholfen haben. Was passiert? Es gibt eine grundsätzliche physiologische Funktion. Und diese physiologische Funktion wird als erstes kaputt gemacht, indem eine Permeabilitätsstörung, wie auch immer, hervorgerufen, eintritt und es zu einem Einstrom von Plasma in die Alveole kommt. Damit geht die Oberflächenspannung hoch, damit kollabiert die Alveole oder füllt sich mit Plasma und dann kommt dieser ganze physiologische Prozess, der auftritt, dass jetzt Mediatoren freigesetzt werden. Und es werden immer mehr Mediatoren freigesetzt, je mehr man jetzt erfindet. Und damit wird man immer wieder einen Mediator haben, wo man wieder einen Antikörper gegen machen kann. Aber das ist nur ein Bestandteil in diesem ganzen Potpourri von Parametern, die da zu Hunderten oder zu Tausenden in einer Alveole oder in der Lunge auftreten. Man muss das Grundprinzip, und das Grundprinzip ist, die Permeabilitätsstörung verhindern oder gleich kompensieren durch einen suffizienten Piepwert. Und der Piepwert sollte dann so niedrig gehalten werden als möglich durch Surfactant.
Aber die klassische pathophysiologische Grundlage des ADS ist ja die Inflammation, die Granulozyteneinschwemmung und die damit vermittelte Inflammation, die dann zu der Barrierestörung führt.
Nein, das ist aber erst schon wieder der nächste Schritt.
Siehst du das so oder?
Erst die Inflammation kommt ja, wenn erst wieder Membran zerreißen, dann kommen die Makrophagen, dann kommen andere Zellen, dann kommen die ganze Zyklus, Entzündungsprozesse, den ich selbst nicht mehr begreife, weil die Entzündungsmediatoren und das Ganze, was da auf der Strecke passiert, ist ja inzwischen so kompliziert geworden ist, dass man das nicht mehr, also ich nicht mehr begreife. Und man sieht das, wenn man Patienten und auch experimentell arbeitet. Wenn man die gleiche Schädigung macht im Experiment und sie gleich richtig behandelt, sind die Tiere innerhalb von 2-3 Stunden gesund. Und wenn man sie nicht richtig behandelt, dann werden sie krank, kränker, kränker, kränker. Und dann kommt das ADS, dann kommen alle Entzündungsmediatoren, dann kommt der ganze Kladderadatsch, alles, was über das ADS bekannt ist, alles, was da auftritt. Es gibt ja nichts, was da nicht auftritt, von der Gerinnung über Entzündung, über alles. Es gibt ja nichts, was da fehlt. Dann kommen nachher noch fehlen die Makrophagen, fehlen die Bakterien noch killen. Dann kommt es nachher noch zu einer Bakterieninfektion, dann kommt es zu einer Bakterientranslokation, weil dann Plasma drin ist, da freuen sich die Bakterien wieder, weil sie ein schönes Medium zum Wachsen haben. Dann werden die Bakterien ausgeschwemmt, dann habe ich meine Sepsis. Bis zu 60-70% wird allgemein anerkannt, dass alle Sepsisfälle also 60-70% der Sepsisfälle aus der Lunge kommen. Und dann habe ich mein Multiorganversagen und meine Sepsis und dann stirbt mein Patient nach 2-3 Wochen. Dann habe ich unglaublich viel Geld in ihn investiert und ich habe nichts erreicht.
Burkhard, ich muss noch einmal nachfragen. Ist vielleicht auch für den Hörer interessant. Die Permeabilitätsstörung der alveolokapillären Membran und das intraalveoläre Ödem, wie kommt es denn zustande, wenn es nicht inflammatorisch bedingt ist? Weil ich spiele natürlich ein bisschen darauf an, in vielen deiner tierexperimentellen Arbeiten nutzt du das Lavage-Modell, bei dem Surfactant ausgespült wird. Nun sagen Kritiker ja, das ist ja nicht gerade der Klassiker für einen erwachsenen Menschen. Für das Kind ist das vielleicht ein ähnlicher Prozess, der da abgebildet wird, aber beim Erwachsenen spielen andere Dinge eine Rolle. Wenn die Inflammation nicht der Grund für die Permeabilitätsstörung ist, wo kommt sie dann her primär?
Ja, die einfachste und schnellste Störung der Alveolar-Kapillaren-Membranfunktion ist die Hypoxie. Das hast, wenn du jetzt irgendwo nur eine Perfusionsstörung, irgendwo eine Perfusionsstörung hast, dann kannst du da schon irgendwie an kleiner Stelle beginnen. Oder du hast es jetzt von der alveolären Seite her, dass du jetzt irgendwie so eine bakterielle Kontamination, deine Bakterien so massiv wachsen, dass es dann zu diesen Entzündungsreaktionen kommt, die dann wieder umkippen. Es ist ja wenig über die Reparationsmechanismen von der Lunge bekannt. Es muss aber so sein, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Schädigungsmechanismen und Reparaturmechanismen. Und solange die Reparaturmechanismen besser sind als die Schädigungsmechanismen, hältst du das Gleichgewicht. Aber sobald es umkippt, hast du verloren.
Burkhard, ein kleiner Schwenk gegen Ende unseres hochspannenden Gesprächs, wie ich finde. Du hast ja im Februar diesen Jahres, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, du hast es Büchlein genannt. Es ist letztlich eine Autobiografie, die du da veröffentlicht hast, in der du deine sicherlich einzigartige Karriere, ich will mal sagen, so im Spannungsfeld der Politik darstellst, wenn das so richtig ausgedrückt ist. Seeing is Believing heißt das Werk. Und hier geht es also, wenn ich es richtig verstehe, nicht nur um wissenschaftliche Inhalte, sondern auch um persönliche Erfahrungen. Ist es irgendwie auch eine Abrechnung mit der DDR?
Nein. Mit der DDR hat es eigentlich wenig zu tun. Ich hatte das unglaubliche Glück, warum weiß ich nicht, ohne Mitglied der Staatssicherheit zu sein, ohne Genosse zu sein, einen ziemlich normalen Wissenschaftleraustausch zwischen Ost und West zu haben. Und eine Hauptursache war wahrscheinlich die, dass ich ein paar Erfindungen gemacht hatte, die ich publiziert habe. Daraufhin haben Westleute das gelesen, wollten diese Methoden haben, kamen zu mir nach Ost-Berlin und versuchten auch diese Geräte, die dann bei uns in der Werkstatt gebaut wurden, zu erhalten. Dadurch war es für die DDR, konnten sie sagen, guck mal, wir sind so gut, das kommen sogar die Professoren aus Amerika, aus Japan, aus Skandinavien, aus England, aus Italien. Ich hatte also praktisch mehr oder weniger alle da. Und es gab, glaube ich, sehr wenig Abteilungen oder Institute im Osten, wo Leute aus dem Westen gearbeitet haben. Und dieser Austausch hat eben dazu geführt, dass ich auf der anderen Seite auch häufig eingeladen wurde und damit frei in den Westen fahren konnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo mich jemand dann kaltstellen wollte, wo ich meine wissenschaftliche Arbeit nicht hätte fortsetzen können, habe ich dann gesagt, mit 44 fühlte ich mich zu jung, um schon in eine wissenschaftliche Ecke gestellt zu werden, um nichts mehr zu machen. Und deshalb habe ich dann 84 oder 85 entschieden, das gelobte Land zu verlassen.
Ja, ich darf es vielleicht für die Hörer nochmal sagen. Den Titel habe ich schon genannt, Seeing is Believing. Mein medizinisches Forscherleben zwischen Ost und West ist der Untertitel, im Papst Verlag erschienen im Februar diesen Jahres und dementsprechend erhältlich. Wer Interesse hat, greifen Sie zu. Es hat neulich ein Kollege im Rahmen einer Programmkomiteesitzung mal gesagt, Alter schützt vor Forschung nicht. Mit was beschäftigst du dich aktuell noch?
Also, ich habe mich gefragt, was hast du geleistet? Und da bin ich zu der Auffassung gekommen, habe ich mir überlegt, wir haben die druckkontrollierte, zeitgesteuerte Beatmung eingeführt. Das war damals eigentlich wenigen bewusst. Siemens hatte den Servo-Ventilator gerade rausgebracht, Anfang der 70er Jahre, als Björn Jonsson den Flow-Regulator entwickelt hatte und damit diese wunderschöne volumenkontrollierte Beatmung eingeführt wurde. Und ich kam dann und sagte, das ist alles Quatsch, ist nicht notwendig. Druckkontrolliert, zeitgesteuert ist viel effektiver. Unsere Spontanatmung ist ein dezelerierender Flow. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir das Xenon in die Anästhesie eingeführt. Ich finde nach wie vor, es ist das beste Anästhetikum für die geriatrische Chirurgie. Wer es einmal richtig angewandt hat, mit einer richtigen postoperativen Schmerzbekämpfung, weiß, dass es nichts Besseres gibt. Dann haben wir surfactant sehr viel gemacht. Wir waren die Ersten, die das ARDS mit Surfactant behandelten, experimentell und dann auch klinisch. So, und dann sagte ich mir, aber die Mortalität hat sich nicht geändert. Woran liegt das? Und da hatte ich die Idee, dass man vielleicht alle, die ganze Bevölkerung mal die Sättigung messen soll. Die Sättigungsoximeter kosten jetzt 15 oder 16 Euro, also kann sich jeder zu Hause eins hinlegen und kann man immer messen oder man stellt sich vor einen Kaufladen oder in die Apotheke oder. Und dann schaut man nach, wie die Sättigung bei den Einzelnen ist. Und wenn die Sättigung nur 92 oder 91 ist und man dann den Patienten fragt, hol jetzt mal zweimal oder dreimal tief Luft, rekrutiere deine Lunge, ein anderes Lachmann-Manöver, dreimal Spontanatmung, tief einatmen und ausatmen.
Die Seufzeratmung.
Und dann sieht, dass die Sättigung auf 96-97% hochgeht, dann weiß man, das war eine Atelektase, der hätte sowieso demnächst spontan tiefen Atemzug genommen. Der hat eine gesunde Lunge. Wenn sich aber herausstellt, dass bei diesem Patienten 92% oder 91% bestehen bleiben, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, der hat irgendwas in seiner Lunge, wo irgendwas nicht oxygeniert wird, ein Teil des Blutes. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, wo es ist. Und da erinnerte ich mich an die Stellen, ich habe ja praktisch 61 in der Klinik angefangen zu arbeiten. In der Tuberkulose hieß es dann immer, da gibt es so Stellen, die streuen. Und dann sagten die Chirurgen, wenn es zu viele Streuherde gibt, dann musst du die Lunge rausnehmen. Und aus der Zahnmedizin wissen wir doch alle, dass wenn es irgendwelche Hälse gibt, die wo Bakterien drin wachsen, die werden irgendwie immer ausgeschwemmt, erreichen die Herzen, unsere Herzen und führen zu Klappenschädigung und so weiter und so weiter. Und da sagte ich mir jetzt, wenn das der Fall wäre mit der Lunge genauso, dass wir vielleicht irgendwelche Herde haben, die wir nicht wissen, die nicht dazu führen, dass man sich krank fühlt, sondern nur ein bisschen kränker, wie mit den Zahnhälsen. So, und wenn ich jetzt so einen Patienten habe, der mit der Sättigung nicht reagiert auf eine Inspiration, dann habe ich da gleich ein anderes Gerät, wo ein Atemzug analysiert wird und dann rauskommt sofort, der hat eine Virusinfektion, eine bakterielle Infektion oder irgendwas anderes. Und dann müsste ich da gleich eine Therapieeinheit noch haben. Da brauche ich wieder Surfactant zu. Wenn ich nämlich Aerosole in die Lunge bringen möchte, muss ich Surfactant haben. Weil die terminalen Atemwege sind so klein, dass wenn ich eine Lösung aus Wasser habe, ist die Oberflächenspannung so hoch, dass ich sie nicht durch die Kapillaren durchbekomme. Also meine Muskeln schaffen es nicht, da durchzuatmen. Da bräuchte ich Drucke von 30, 35, 40 Zentimeter. Also brauche ich wieder mein Antibiotikum gelöst in Surfactant und dann sollten diese Bereiche, die dann charakterisiert sind, behandelt werden. Und ich glaube, wenn man das schaffen würde, dann würde man nach 10 Jahren merken, dass wenn diese Patienten jetzt in die Intensivmedizin kommen, eine schwere OP, die ihren Herd hatten und immer ihr ganzes Immunsystem ein bisschen beeinflusst war und sie nicht gesund waren, die sind dann auch in der Klinik gefährdeter und die wir behandelt haben, die sind gesund wie du und ich und werden uns nicht mehr sterben. Und damit glaube ich, dass wir die Mortalität, wenn uns das gelingt oder wenn mir das gelingen sollte, dieses Programm aufzustellen. Aber ich glaube, das ist so begeisterungsfähig, dass man das machen sollte. Und das ist mein Ziel, dass ich dann vom Himmel aus euch beobachten kann und sagen, jetzt Jungs, ihr habt jetzt was Gutes gemacht, jetzt ist die Mortalität endlich in der Intensivmedizin geringer geworden. Das ist meine zurzeitige Aufgabe und dazu gehört die Entwicklung eines kleinen Ventilators, dazu gehört die Entwicklung eines flow-abhängigen Aerosol-Depositionsgerätes und dazu gehört die Entwicklung dieses Analysengerätes für die Ausatemluft. So, da brauchen wir ein bisschen Geld zu und es wird ja so viel Geld an anderen Stellen verbraucht, dass ich hoffe, dass wir da auch vielleicht was von abkriegen und dann so ein Programm auflegen können und alle daran beteiligen können. Und ich glaube, wir hätten alle großen Spaß daran, das zu sehen, was daran passiert.
Das glaube ich ganz sicher, Burkhard. Lieber Burkhard, eine ADS-Prophylaxe als zukünftiges nächstes Lachmann-Manöver sozusagen, das ist ja eine ganz fantastische Vorstellung. Ich danke dir ganz herzlich für die Darstellung dieser Idee, die wahrscheinlich ganz viele Befürworter finden wird. Und ja, ich glaube, alle Hörer können feststellen, wie untriebig du noch bist und was für Ideen du generierst, an die sonst kaum einer denken würde. Toll, vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Burkhard, du merkst schon, das hört sich an wie so salbungsvolle Worte, ne? Unsere Zeit ist abgelaufen, wir haben ein Stündchen sprechen können. Ich weiß, in der Vorbereitung auf dieses Interview hast du gesagt, Mensch, wir können auch noch länger sprechen und ich bin mir ganz sicher, dass wir in vielen Dingen, die wir jetzt hier so angestoßen haben, lange in die Tiefe gehen könnten und weitersprechen könnten. Ich will es aber jetzt mal dabei belassen. Ich möchte dir, lieber Burkhard, ganz herzlich danken, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir hier die Stunde zu verbringen und mir auf diese vielen Fragen, die ich so hatte, eine Antwort zu geben. Mit der einen oder anderen hadere ich noch. Die eine oder andere finde ich total spannend. Das mag mal auch jeder Hörer zu Hause selbst erkunden. Ich darf nochmal allen das Büchlein ans Herz legen, wie du es genannt hast, deine Autobiografie. Darf mich, wie gesagt, abschließend nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Darf Ihnen danken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie an diesem Wortboten mit Professor Burkhard Lachmann teilgenommen haben. Ich glaube, es war für alle ein Gewinn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer Sie das hier hören und darf mich von Ihnen verabschieden. Und von dir, lieber Burkhard.
Und ich bedanke mich, dass ihr mir die Chance gegeben habt, diese Ideen ein bisschen weiter nach außen zu tragen, weil nur wenn mehr Leute davon überzeugt sind, dass diese Ideen, weil es reine Physiologie ist, richtig sind, werden wir was erreichen und zugunsten unserer Patienten und damit weniger Probleme in der Intensivmedizin haben werden. Das ist meine große Hoffnung und das hoffe ich, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Und danke euch dafür, dass ihr mir die Chance gegeben habt, das zu präsentieren. Danke.
Gern geschehen und herzlichen Dank zurück. Auf Wiedersehen.
Der Bremer Wortbote ist ein Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen und wird produziert vom WIFIM e.V., dem wissenschaftlichen Verein zur Förderung der klinisch angewendeten Forschung in der Intensivmedizin, in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen M3B GmbH und der HCCM Consulting GmbH.